Der Mann, der die mächtigste KI der Welt baut, fordert gerade einen Notbremshebel für die ganze Branche. Klingt nach einem Grund zu warten, aber es ist das genaue Gegenteil. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wafer Podcast. Mein Name ist Tobias Schnitzler, ich bin hier dein Host und heute möchte ich mit dir gerne ein paar sehr, sehr, sehr spannende Themen erläutern. Aber als allererstes sprechen wir mal über den Mann, der die mächtigste KI der Welt baut. Und einige, die diesen Podcast schon länger launchen, werden es natürlich wissen. Ich spreche von Dario Amodei, dem CEO und Gründer der Firma Anthropic. Eigentlich die meines Erachtens heutzutage den Ton angeben an den Frontier Models, also an den größten Modellen weltweit. Was ist eigentlich passiert? Am 4. Juni diesen Jahres, also 2026, ist es so, dass Dario etwas gefordert hat oder sich für ein Thema ausgesprochen hat. Was hat er genau zu gesagt? Also er hat nicht einfach nur zu mehr Vorsicht mit KI ausgerufen, sondern er hat konkret gesagt, dass er für eine koordinierte Verlangsamung oder notfalls temporäre Pause der kompletten Entwicklung ist. Und er entwickelt ja Modelle. Die meisten, die kennen zum Beispiel Claude Cowork oder Claude Code, kommt natürlich dann aus seiner Feder. Oder jetzt Claude Mythos, seit, glaube ich, circa einem halben Jahr immer wieder mal am Start eines mit der krassesten Modelle weltweit, wo nur, ich glaube, derzeit 1200 Unternehmen ungefähr Zugriff drauf bekommen haben, also ein sehr, sehr mächtiges Modell. Und er selber plädiert dazu. Jetzt sind hier einige Stimmen, die sagen, ja, das ist natürlich ein guter Move, weil Anthropic will ja auch an die Börse gehen und IPO, also das heißt erstmalig sozusagen diese Aktie auszugeben zum Ankauf, anzubieten, ist das natürlich jetzt ein super geiler Marketing-Move, um dann auch mehr Trubel und sowas drum zu machen. Das mag sein und wir werden uns damit jetzt gleich ein wenig beschäftigen. Heute gibt es aber auch noch einen Deep Dive und der Deep Dive, der soll eigentlich dahin gehen, um dich einfach nochmal als AI-Nutzer sozusagen abzuholen. Was möchte ich hier machen mit dir? Heute geht es einfach nochmal darum, ein bisschen in die Basis zurückzugehen. So würde ich mit KI 2026 neu starten. Es ist super viel passiert. Ich bin seit dem 12.12.2022 am Start und ich würde heute alles anders machen. Es ist aber jetzt nicht nur für jetzt Anfänger oder sowas der Deep Dive später geplant, nein, das nicht, sondern ich gebe dir auch nochmal eine konkrete Einordnung, was jetzt mit den ganzen No-Code-Automatisierungstools Zapier, Make, N8N passiert, wie wir in Operational AI übergehen können und wie wir mit Claude Code das quasi hinkriegen, ganze Teams, die früher Wochen, Monate für Dinge gebraucht haben zu erarbeiten, wie wir das jetzt auf ein paar Stunden verkürzen können. Also diese Folge ist wirklich, wirklich spannend, deswegen bleib einmal dabei. Okay, lass uns einmal zurückgehen zu Dario. Also es ist wirklich eine super, super spannende Aussage. Er hat gesagt, wir müssen wirklich das Ganze versuchen so hinzukriegen. Er hat, glaube ich, gesagt, es wäre gut für die Welt, diese Option zu haben, KI zu verlangsamen oder zu pausieren. Warum sagt er das? Er sagt, die gesellschaftlichen Strukturen und auch das Alignment, also Forschung mit diesem technologischen Fortschritt, das muss überhaupt mal mithalten können. Und du hast es wahrscheinlich schon selber gemerkt, KI entwickelt sich so schnell. Hier ist ja gefühlt, jede Woche ändert sich hier die Welt einmal neu. Und Dario sagt, okay, wir brauchen diesen global koordinierten Slowdown. Und das ist sozusagen wichtig, weil es gibt ja eine besondere Risikoklasse, nämlich selbstverbessernde Systeme. Jetzt überleg mal, du hast ein System, ein KI-System, was sich selber verbessern kann. Hat es ja alles schon gegeben? Und hat es auch schon sehr viele Vorfälle in der Vergangenheit gegeben. Ich erinnere mich da noch an eine KI, die selber sich versucht hat, vor dem Nutzer zu verstecken, weil sie einen Nutzer erpresst hatte. Da gab es mal einen Vorfall, ich glaube bei OpenAI, meine ich, ist der mal vor einem halben Jahr gewesen. Aber hier geht es ja eigentlich eher um Missbrauch. Missbrauch durch Staaten, durch kriminelle Akteure, ne? Biologische Risiken und die Möglichkeit massiver wirtschaftlicher Verwerfung. Ne? Also in einem früheren Paper, in einem so einem Warnpapier, hat er sogar die Gefahr von globaler Überwachung geschrieben, Machtkonzentration, eine autoritäre Machtkonzentration, wo ich mir denke, okay, Kollege, du hast bald wahrscheinlich die wertvollste Company der Welt. Da muss man dann nochmal drüber sprechen. Aber auch um extreme Arbeitsmarktschocks. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht diesen FOMO aufrufen oder dieses Hype-Gelaber machen, aber real, ich habe da jetzt vor ein paar Tagen mit meiner Frau noch krass drüber gesprochen. Was passiert denn bitte in 5 Jahren, wenn nicht nur eine Branche jetzt struggelt, sondern viele Branchen strugglen, jetzt alleine zum Beispiel hier bei uns in Deutschland oder im Dachraum oder in Europa. Dort brechen Arbeitsplätze weg, weil die Leute immer mehr automatisieren, weil Dinge einfach sich verändern und zwar schnell verändern. Und wie möchte der Staat das denn auffangen, dass er diese Leute, ich sag mal sprichwörtlich, auch mit Unterstützung am Leben hält? Und wie soll das in Zukunft passieren, dass wir zum Beispiel Sozialversicherungen haben, also dass wir Absicherungen haben, Krankenversicherung, Rente etc. Wie soll das denn später funktionieren? Und hier hat Barack Obama, glaube ich, 23 schon gesagt, hey, wir brauchen eigentlich eine Art Steuern für KI-Agenten, damit das in dieses Sozialversicherungssystem nachher einfließen kann. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, das ist ein super, super spannender Punkt. Und naja, long story short, wir alle merken, KI entwickelt sich rasant. Der mächtigste Mann oder der klügste Mann eigentlich in der KI-Welt hat sich dafür ausgesprochen, eventuell mal auf die Bremse zu treten, bis wir das Ganze, bis wir Herr dieser Lage auch werden können und Dinge auch besser einordnen können. Ich halte das, glaube ich, für einen sehr, sehr guten Move, wenn es wahr ist, weil selbst ich als Founder eines AI-Native-Startup, also AI Power ist ja AI-Native, wir sind komplett AI-first und ich würde sagen, wir gehören zu den 0,1% in Deutschland, die das wirklich krass intern für alle Bereiche nutzen und wir können wahrscheinlich noch mehr nutzen, aber wir selbst hier merken, okay, das ist heftig. Wenn ich überlege, alleine in den letzten 4 Monaten oder nee, eigentlich 6 Monaten, seit Anfang des Jahres, ich meine Arbeitsweise auch durch Claude Code komplett verändert hat, was ich an Output produziere, auch an Qualitäten, unglaublich, ne? Unglaublich, aber ich weiß, dass immer wieder, wenn ich auch mal Vorträge halte oder auch Leute versuche mitzunehmen, die eigentlich sagen, boah, wovon labert der eigentlich? Oder sie sagen, boah, ist das krass, ne? So. Und das sind die Themen. Deswegen soll es heute, wie gesagt, darum gehen, dich natürlich auch hier ein Stück weit abzuholen, ne? Genau. Okay, dann das nächste Thema eigentlich so ein bisschen mit dahinter, weil ich würde sagen, das ist für mich eigentlich eines der Top-News, aber wir gehen natürlich auch nochmal ein Stück weit weiter, denn spannend ist, dass Trump gesagt hat, er will Regierungsbeteiligung an den KI-Firmen haben, OpenAI und Anthropic, und er plant, also, oder es ist ein US-Senator namens Sanders, er plant 50% Staatsanteil per Gesetz. Und Trump sagt, it's a beautiful thing. Also ist schon krass, ne? Wenn dann die Regierung sich an diesen Unternehmen beteiligen will, was auch immer das später für den Markt bedeutet, wenn du jetzt überlegst, du bist deutscher Unternehmer und du nutzt diese Modelle und du hast sie fest bei dir eingeplant, dann ist ja eigentlich auch die Frage, wie abhängig bist du davon, wenn auf einmal die Kosten steigen, der Hahn zugedreht wird oder sonst was. Und das sind ja alles Dinge, so ein Vendor-Login, die wir schon öfters mal hier besprochen haben. Ne? Thema Modellagnostik, also nicht in einem Modell sozusagen drin festzuhängen. Ganz wichtiges Thema. Ich glaube auch persönlich, dass das Thema lokale KI, was wir auf guten alten Servern, die wir bei uns im Office stehen haben, dass das auch ein richtig wichtiger Punkt in den nächsten Monaten und Jahren an der Stelle ja werden wird. Ne? Also das ist sozusagen das. Was gibt es noch an Neues? Florida verklagt OpenAI. Ist auch ganz spannend. Der US-Bundesstaat, der will OpenAI verklagen und damit natürlich auch Sam Altman wegen der Gefährdung von Kindern. Denn ChatGPT habe Todesdrohungen empfohlen und einen Universitätsschützen vor der Tat beraten lassen. Das ist ein super, super krasses Thema. Deswegen man merkt, es wird in manchen Dingen immer, immer absurder. Und das Ganze übrigens kannst du dir in der Tagesschau einmal anschauen. Das ist am 2.6. ist es ausgestrahlt worden. Und hier sind Risiken natürlich bewusst ignoriert worden. Und letzten Endes, ja, sagt der Generalstaatsanwalt halt, ey, das ist zivilrechtliche Klage, ne? Risiken des Chatbots für Kinder, Jugendliche bewusst verschwiegen. Und sagt OpenAI oder unterstellt OpenAI, dass kommerzielle Interessen in den Vordergrund gestellt zu haben, ne? Und dass die interne Sicherheitswarnung unter Verschluss gehalten haben. Die Nutzer über die Gefahren des Produktes sozusagen getäuscht haben. Ne? Das ist ein Thema. By the way, ein Disclaimer, ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn jetzt der AI Act in der nächsten Stufe sozusagen geht, du als Unternehmer auch rechtlich in der Verantwortung stehst, wenn dieser Chatbot zum Beispiel du einen auf der Webseite hast, der deine Kunden irgendwie falsch berät oder sonst was. Das einfach nur mal als Spoiler, check das nochmal gerne. Das ist auch einfach ein Riesenthema. Mit dem Thema AI beschäftigen wir uns natürlich auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Okay, Was gibt's noch an spannenden News, was auch maßgeblich heute hier so ein bisschen mit reingeht? Das Big Four Unternehmen KPMG, die meisten kennen es wahrscheinlich, haben eine Umfrage gemacht. Eine Umfrage in Unternehmen und sie haben festgestellt, dass 75% der Unternehmen überhaupt gar keinen Überblick haben, was eigentlich ihre KI-Nutzung tatsächlich kostet. Das ist etwas, wo ich mich auch schon seit Monaten für ausspreche und immer sage, hey Leute, ihr versteht gar nicht, dass ihr voll auf gemietetem Land baut und dass ihr eigentlich in einer Subvention von den ganzen Frontier-Modellen hängt. Und ich werde dazu gleich auch nochmal ein bisschen was erklären. Das ist nämlich super, super wichtig. Was bedeutet das denn? Also KI-Nutzung äußert sich ja in vielen Dingen. Auf der einen Seite haben wir Software-Lizenzen, ne, die wir haben, um vielleicht so ein, man nennt das ein Front-Wrapper, also sowas wie ChatGPT, also ein Chatbot, der im Prinzip mir Zugriff auf ein KI-Modell gibt, mit dem ich mich dann unterhalten kann. Das kennst du von ChatGPT, von Claude, von Gemini, von aber auch so Tools wie LangDog oder sowas. Ne? Und dafür zahle ich ja dann eine Software-Lizenz und habe dann mittlerweile ein Token-Kontingent mit drin. Früher war das anders. Mittlerweile haben sie das alles abgeschafft, weil man merkt, wie teuer das Ganze ist. Naja, aber man ist nachher letzten Endes auch, wenn man das Ganze skalierbar bauen will mit Tools, also mit zum Beispiel wie NHN oder irgendwie sowas oder sonst agentischen Tools, dann muss man an die API-Schnittstellen gehen. Und hier zahlt man natürlich dann für die API-Credits dahinter. Ne? Und dann zahlt man pro 1 Million Token. Ich habe gleich nochmal eine Auflistung für dich, damit du nochmal eine Einschätzung kriegst. Und würde dir das gerne auch einmal so ein bisschen gegenüberstellen. Ich oder wir in der Company bei uns auch natürlich als totale Claude-Code-Nutzer im Abo. Wir haben, glaube ich, bei uns alle Pläne in allen Ebenen vertreten. Unsere AI Agent und Automation Manager, die arbeiten genau wie die Entwickler mit einem $200 Claude-Code-Abo. Ich auch, wobei ich teilweise dann, wenn ich jetzt nicht mehr so ganz tief drin bin, auch wahrscheinlich auf die 100 zurückstufen könnte. Wir können aber auch, wenn wir so ins Backoffice gehen, das mit den $20-Abos machen, wobei wir ja da persönlich auch noch LangDog mitnutzen. Genau. Okay, lass uns einmal besprechen, warum ist das jetzt so teuer und warum checken die meisten eigentlich nicht, dass sie in einem Vermietungsverhältnis, also Mietverhältnis sind, irgendwie mit beweglichen Wänden. Also, wenn wir jetzt uns ein Claude-Abo anschauen, was $200 kostet, ne? Dann bekommen wir in Wahrheit für diese $200 ungefähr das Zehnfache an Gegenwert. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, die Firma Anthropic gibt uns eigentlich 10-mal so viel, wie der eigentliche Preis wert ist. Lass das mal kurz sinken. Lass uns mal kurz sinken. Das ist schon krass, ne? Also, du besitzt daran ja eigentlich nichts, ne? Du hast diesen fixen Preis. Und dann hast du den Durchsatz da dran und next month wird das natürlich dann wieder auch zurückgesetzt oder alle Stunden wird dieses Limit zurückgesetzt. Aber in Wahrheit ist es eine ziemlich spannende Rechnung. Warum? Lass mich dir diese Rechnung einmal aufmachen. Wenn du jetzt dieses Claude-Abo hast, dann hast du in Wahrheit, also wenn du jetzt so ein Max-20-User bist, so nennt sich dieses Abo, dann hast du so ungefähr $1,588 API-Gegenwert nur für Claude Code. Das ist so der Schnitt, wo man sich ungefähr drin bewegt. Das heißt, durch dieses Abo sparst du massiv Geld und das wissen wir ja alle schon seit Monaten. Und deswegen macht Anthropic wahrscheinlich ja auch diese Moves, dass sie sagen, okay, wir mussten auf der einen Seite die Rate Limits begrenzen, weil so viele Leute das genutzt haben. Da ging es ja auch um Computing Time, also die Rechenleistung. Aber auf der anderen Seite auch, weil sie sagen, boah, die Kosten explodieren denen natürlich. Aber die kämpfen ja auch um jeden User, genau wie OpenAI. Und deswegen müssen sie ja versuchen, uns alle so ein bisschen an den Tropf zu hängen und uns dafür auch sehr viel zu geben. Ich möchte dir nur mal verdeutlichen, wenn du das Ganze per API nutzen würdest, dann bist du halt ja, knapp $1,600. Einfach los. Die theoretische Quota-Decke, wenn wir jetzt alles betrachten würden für dieses $200-Abo, ist so der 8- bis 13-fache Wert, dann sind wir ungefähr bei $2,679. So, jetzt überleg mal in deinem Netzwerk, du hast es schon super häufig gehört, alle fangen jetzt an, ihre eigenen CRM-Systeme oder Software-Tools zu bauen. Meines Erachtens ist das irgendwie so ein Eisbergprinzip. Die sehen nur die Schorle oben, aber der Berg, der 3 Kilometer runtergeht, das sehen sie nicht. Und sie haben auch noch nie einen User drin gehabt. Sonst würden sie sehen, dass es vorne Hui und hinten Pfui sozusagen ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, ist, jetzt überleg mal, du investierst jetzt massiv rein, du stattest alle deine Mitarbeiter mit diesen Abos aus Und in ein paar Monaten ziehen die den Stecker. Dann sind sie an der Börse, haben einen krassen Börsenwert. Sie haben Anleger, die fordern natürlich Dividendenausschüttungen etc. Ne? Und dann müssen die richtig, richtig profitabel werden, was sie ja alle aktuell nicht sind. So. Und so muss man sich überlegen, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann wird hier der Knall kommen und dann wird das Geschrei groß sein. Und dann erinnert euch, was ich heute gesagt habe, macht euch Gedanken darüber, wie ihr das nutzt. Nutzt es jetzt aus, macht sehr viel damit, macht auch Tests, die Leute, die noch nicht so krass damit sind, spielt rum, werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, aber nutzt es einfach. Super, super wichtiges Thema. Ne? Einmal kurz, damit du es verstehst, wenn du zum Beispiel die Opus-Modelle nutzt, man unterscheidet hier zwischen Input- und Output-Token. Token ist ja da die Währung und der Input-Token ist günstiger. Input heißt, du schickst eine Nachricht an den, zum Beispiel an den Chatbot und der Chatbot schickt das dann in das Rechenzentrum. Und das ist der Input. Das Rechenzentrum rechnet sozusagen, es wird tokenisiert, wird umgewandelt, die Antwort wird erstellt und das ist der Output. Und der Output ist fünfmal so teuer. Input $5, Output $25 für 1 Million Token ungefähr. Das klingt jetzt erstmal viel. Jetzt musst du Folgendes überlegen, wenn du zum Beispiel eine Präsentation erstellst. Ich mache zum Beispiel für Wafer, mache ich immer eine Präsentation, die hat so 15 Slides oder so. Das ist so meine Routine, wie ich das mache, damit ich auch mich so ein bisschen nochmal hier durchstrukturieren kann und jetzt nicht euch die ganze Zeit irgendwas Wildes erzähle, sondern das Ganze auch ein bisschen Hand und Fuß hat, dann kostet so eine Präsentation mal locker 200.000 oder 300.000 Token Minimum. Ne? Das muss man sich jetzt mal überlegen. Wenn ich das jetzt umrechnen würde als Geldbetrag, wäre ich dann wahrscheinlich bei $3, $4, $5 oder sowas dafür, nur für diese Präsentation. Und wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer sagen würde, Tobi, du machst eine Präsentation, ich mache viele Präsentationen, Pitch-Decks für Kunden, also internen Weekly-Meetings machen wir das und so weiter, dann würde ich jedes Mal ein paar Dollar zahlen, würde ich sagen, okay, das mache ich auf gar keinen Fall. Ne? Das muss man sich halt hier ja, bewusst machen einfach. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, lass uns dann einmal weitergehen an der Stelle. Ich habe ja angekündigt, wir machen jetzt mal einen Deep Dive nochmal heute, wie wir es eigentlich immer machen. Und ich möchte jetzt dir sozusagen diesen Deep Dive eigentlich in zwei Schritte einteilen, denn ich möchte heute mal ganz kontrovers eine Aussage tätigen. Ich würde sagen, wie würde ich jetzt mit KI 2026 starten? Das ist Phase 1, die ich dir jetzt zeige. Und in der Phase 2 würde ich dir gerne eine Einordnung geben. Warum ist das so mächtig? Warum sind Tools wie Claude Code oder Codex so mächtig? Warum lösen sie auch ein Stück weit gewisse andere Systeme ab? Und wie kannst du jetzt als Unternehmer, Unternehmerin, Geschäftsführer, Inhaber, Führungskraft etc., wie kannst du jetzt einfach maßgeblich davon profitieren? Und wie würde ich jetzt als Gründer, Geschäftsführer eines AI-Native-Startups, wie würde ich dir empfehlen, vorzugehen? Wichtig ist am Anfang, und ich weiß, jetzt haue ich so vielen voll vor den Kopf, da werde ich wahrscheinlich für zerrissen, überleg nicht an die Strategie. Erstmal ist Strategie gerade komplett egal. Es geht gerade für dich erstmal darum, um das zu lernen, um die eine einzige nervende Aufgabe. Warum? Weil der große Fehler ist eigentlich folgendes. Du bist Geschäftsführer, du hast ein großes Unternehmen, keine Ahnung, 100-200 Mitarbeiter. Jetzt holst du dir ganz viele schlaue AI-Berater rein. Und die erzählen dir alles, was geht, was sie automatisieren können, was KI übernehmen kann und so, aber oft fehlt dir die Vorstellungskraft und du hast ja auch nicht die Zeit im Alltag, dich oft damit zu beschäftigen. Aber was du brauchst dieses Erlebnis, wie krass das eigentlich funktionieren kann und wie einfach auch Dinge sind mittlerweile mit KI umzusetzen, selbst wenn du kein Tech-Nerd wie ich jetzt in dem Fall bist. Und das ist wichtig und deswegen lasst uns gerade mal Strategie nach hinten stellen und lasst uns gerade mal in einen Case gehen. In diesem Case, so würde ich das zum Beispiel machen, du bist jetzt Geschäftsführer und was du ja tust, ist, du schreibst, du schreibst mit Kunden, du verhandelst den ganzen Tag mit Lieferanten, du buchst Termine, vielleicht gehen auch Beschwerden noch zu dir irgendwie rein, ne? Und du wirst ganz viel sozusagen mitgezogen und du musst ganz viele Sachen lesen und musst darauf antworten. Das heißt, du brauchst Kontext, du brauchst Zeit und natürlich auch ein Stück weit Nerven. So. Und gleichzeitig erzählen dir natürlich immer alle, was sie alles Tolles mit KI machen, wie jetzt ich hier zum Beispiel. Aber du kannst vielleicht nicht einordnen, was davon jetzt real ist. Du kannst nicht einordnen, was ist denn jetzt wirklich für dich in deinem Geschäftsmodell interessant. Und du hängst irgendwie an dem, was die Berater sagen. Und die meisten Berater sind ja auch erst so 2024 entstanden. Die haben dann durch Leute wie mich sozusagen das gelernt oder haben halt irgendwelche komischen Abschlüsse von irgendwelchen ganz komischen Unternehmen. Und darauf musst du jetzt vertrauen. Ich würde das an deiner Stelle nicht machen. was sich das heute kostet. Also, lass uns mal die Kostenpunkte hier betrachten. Erstmal, wenn wir jetzt diesen Case haben, zum Beispiel, wir schreiben eine E-Mail für ein Meeting, wir haben eine Vorbereitung, wir machen Termineinladungen oder sowas. Vielleicht hast du eine Sekretärin, Sekretär, der das für dich macht oder so. Vielleicht machst du es selber. Wenn ich ein Meeting gut vorbereite in der Vergangenheit, und für mich war das immer sehr wichtig, dass wir strukturiert reingehen, dass wir ein klares Outcome haben, eine klare Agenda, dann summiert sich das. Für so eine gute Agenda, ein gutes Kickoff oder eine Vorbereitung habe ich locker 20 bis 30 Minuten früher gebraucht und ich habe nicht so coole Slideshows wie heute gebaut, muss man ganz sagen. Ne? So. Und das kostet mich viel Geld. Ich muss aber auch auf andere Dinge antworten. So. Und das Wichtige ist, dass du einfach jetzt lernst, wie du das einmal machst. Und ich habe jetzt einen Case für dich vorbereitet und würde dich jetzt einmal gerne da rein mitnehmen. Okay. Lass uns mal Folgendes in der Praxis überlegen. Du hast einen Case. Also, du hast ein Kundenmeeting, was du aufsetzt. Ein Kunde, ein Neukunde da, vielleicht ein großer Kunde, vielleicht eher so Key-Account, wo du sagst, okay, muss ich als Geschäftsführer selber noch mit ran. Und du musst dieses Meeting jetzt gut mit vorbereiten. Du bereitest das jetzt mit deinem Team vor. So. Und worum geht's jetzt? Es muss irgendwie definiert werden, was ist das Outcome, was ist das Ziel, was sind die Agenda-Punkte und was wollen wir hier eigentlich tatsächlich machen? Und jetzt kannst du dir KI holen als Sparringspartner, aber jetzt nicht nur um die Agenda zu machen, sondern um den kompletten Prozess zu tun. Und den würde ich dir jetzt einmal beschreiben. Normalerweise ist es ja so, wir machen die Klarheit, was haben wir? Wie gesagt, was ist die Agenda? Dann wird der Termin mit Uhrzeit, Zeitpunkt festgesetzt. In der Regel jetzt, ich sage jetzt mal ein digitales Meeting, zum Beispiel, wenn du Mittelstand bist, Microsoft Teams. Wenn du irgendwie eher so ein cooles, wildes Startup bist wie wir, also Mittelständler sind auch cool, ne, aber du weißt, was ich meine, dann bist du wahrscheinlich eher bei Google oder sowas. Oder die anderen, die sind alle dann bei Zoom. Anyway, du hast ein digitales Meeting, was aufgesetzt wird. Du hast irgendwie 8 Leute, die eingeladen werden müssen. Da müssen irgendwie die E-Mail-Adressen und sowas her. Du möchtest eine Agenda einmal vorbereiten. Und diese Agenda muss natürlich auch verschriftlicht werden und muss auch allen zugänglich gemacht werden. So. Wie würde ich jetzt an diesen Case rangehen und warum würde ich diesen Case nehmen? Weil er eigentlich folgende Dinge hat. Und zwar folgendes. Der erste Schritt ist, du brauchst natürlich einen Chatbot, womit du einen losgehen kannst. Sagen wir jetzt einfach mal, du nimmst Claude. Ne? Du kannst aber auch vielleicht Langdoc gehen, wenn der irgendwie das DSGVO-konforme gerade noch mal ein bisschen wichtiger ist, was natürlich nicht unwichtig ist. Ne? Klar, dann nimmst du zum Beispiel, sagen wir mal, nimmst du einfach Langdoc. Okay, dann gehst du zu Langdoc rein und überlegst jetzt Folgendes. Es ist ja nicht das einzige Mal, dass du wahrscheinlich diese Agenda aufsetzt. Also wäre es doch smart zu überlegen, okay, wir überlegen ja auch im Geschäft immer auch oft an repetitiven Aufgaben, also an Aufgaben, die sich wiederholen. Also lass uns doch mal überlegen, macht es vielleicht nicht Sinn, da kurz ein System draus zu bauen? Ich nehme dich jetzt ein bisschen mit an die Hand. Was würde ich machen? Ich würde einen Chatbot sagen, würde sagen, hey, pass auf, hilf mir dabei, ein Skill zu erstellen für eine Meeting-Agenda. Deine Aufgabe ist es mir, gezielt 3 bis 5 Fragen zu stellen, worum es im Meeting geht, wo ich die Agenda-Punkte sehe, wer eingeladen werden soll, wo dieses Meeting stattfinden soll, per Telefonkonferenz, per Digital-Zoom oder Meeting oder vor Ort. Ne? Und deine Aufgabe ist es jetzt, mit mir diesen Skill kurz zu entwickeln. Und jetzt nutzt du KI, um einen Skill, also eine Fähigkeit zu entwickeln, auf die du und oder dein Team in der Zukunft aufbauen können und was ihr nutzen könnt. Das heißt, du baust sofort ein Asset in deine Firma rein. Es ist jetzt nicht einfach nur kurz eine Message rein und tschüss, sondern du baust jetzt etwas, worauf du später aufbauen kannst, wo du schneller bist. So, jetzt gibt das Modell dir ein Skill raus, beschreibt das Ganze. Jetzt könntest du noch sagen, okay, beschreib mir mal, warum hast du das so gemacht? Warum ist das so aufgebaut? Dann wird der Skill sagen, hey, guck mal, ich habe eine Rolle gewählt, ich habe eine Aufgabe gewählt, ich habe den Kontext gewählt, ne? Aber was mir noch fehlt ist, wie soll der Output sein, wird das gilt ich jetzt, also wird Claude dich jetzt zum Beispiel fragen oder Langdoc, also wo Claude drin läuft. Und dann wird Folgendes passieren, dann wirst du sagen, ja, okay, ich würde natürlich jetzt gerne nicht nur die Agenda bauen, ich würde jetzt auch gerne das Meeting ansetzen, ich würde gerne das Ganze per E-Mail verschicken und vielleicht auch ein Dokument damit erstellen oder einen Termin reinschreiben, lass uns einen Termin reinschreiben. Und dann sagt der Chat, boah, ja, okay, alles klar. Was wir dafür später noch brauchen, ist, wir müssen dafür noch ein Tool connecten, nämlich dein E-Mail-Tool. Okay, dann kannst du sagen, alles klar, ja, hast du recht, ich nutze jetzt zum Beispiel Microsoft Outlook. Das docken wir jetzt einmal zusammen an. Kannst du mir dabei helfen, das anzudocken? Ich nutze die App Langdoc. Und dann sagt er, ja klar, warte einen Moment, dann recherchiert der und sagt, guck mal, Schritt 1, gehe links auf, ich glaube, das ist da Konnektoren oder Agents, heißt es, glaube ich, mittlerweile. Dann gehst du auf Integration, dann tippst du oben rechts im Suchfeld Outlook ein, klickst einmal drauf und dann authentifizierst du dich dazu und dann ist es innerhalb von Minuten drin. Und dasselbe machst du nicht nur mit Outlook, sondern auch mit dem Kalender, weil das meistens getrennt ist, dass du einmal das E-Mail-System hast und einmal das Kalendersystem. Das ist bei Google übrigens auch so. Okay, dann hast du beide Sachen jetzt angedockt und sind verbunden. Spoiler an der Stelle, manchmal kann es sein, dass es durch eine IT-Richtlinie natürlich geblockt ist. Dann musst du mit deinem IT-Dienstleister sprechen. Die können das freigeben und dann erlauben und dann funktioniert das. Der nächste Punkt ist, dass bei diesem E-Mail- und Kalender-Connector dann einige Fragen stehen. Zum Beispiel, da sind dann auch Fähigkeiten wie Termin erstellen, Termin verändern, Termin löschen, E-Mail senden, Entwurf senden, Eintragung im Kalender vornehmen und sowas. Und dann ist da drunter meistens so ein Dropdown-Fenster und da steht dann immer erlauben oder immer nachfragen oder nie erlauben. Das gibt dir die Kontrolle, hier zu gucken, okay, die KI darf nicht einfach E-Mails verschicken, sie muss sich wirklich jedes Mal um Erlaubnis fragen. Das ist eine Form der Kontrolle. Das ist an dieser Ebene super, super wichtig. Klassische Guardrails, werden wir uns nochmal in einer anderen Folge mit beschäftigen, dass du auch sicher sein kannst, dass da nicht wie wild einfach Termineinträge oder E-Mails verschickt werden, sondern du das Ganze immer nochmal prüfen kannst. Deswegen meine Empfehlung am Anfang immer auf dem Modus lassen, immer nachfragen. Ne? Erlauben bei Nachfrage oder sowas heißt so ungefähr. Okay. Wenn du das jetzt erstellt hast, dann ist der Skill eigentlich fertig. Dann speicherst du den Skill. In LangDoc gibt es mittlerweile eigene Skills, wie man das machen kann. Das ist recht simpel. Du kopierst es einfach raus, speicherst das, nennst du dann zum Beispiel Meeting Agenda Skill, ne? Oder Meeting Vorbereitung oder sowas. Und jetzt herzlichen Glückwunsch, hast du den in wahrscheinlich das Ganze vielleicht 5 Minuten, vielleicht maximal 10 Minuten erarbeitet. Jetzt hast du dir sofort ein Asset gebaut, mit dem du später weiterbauen kannst. Okay, was würde ich jetzt weitermachen? Jetzt führst du diesen Skill aus. Jetzt sagst du, okay, ich würde jetzt gerne einen Meeting-Agenda vereinbaren. Hilf mir dabei. Okay, und dann fängt er an zu sagen, guck mal, hier sind die Top 3 Fragen. Was ist der Titel des Meetings? Wo findet das Meeting statt? Was sind die Agenda-Punkte? Welches Ziel hat das Meeting? Wer soll eingeladen werden? Ne? Zum Beispiel die 5 Punkte, die du am Anfang einmal definiert hast. Und jetzt kannst du das Ganze einmal eben reingeben. Übrigens, by the way, ich würde dir empfehlen, das alles per Sprache zu machen. Es gibt ja immer unten das Mikrofon-Icon, was du anklicken kannst und dann fängst du einfach an zu reden, so wie ich mit dir hier im Podcast, weil das hilft, dass du mehr Kontext, also mehr Wissen sozusagen von dir in das KI-System reingibst und das kann dann verarbeitet werden. Das kannst du machen. An der anderen Stelle kannst du natürlich auch so Tools wie Whisperflow benutzen, die noch ein bisschen besser sind. Kannst du mal googeln, ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Okay, du sprichst das Ganze rein, sagst, hey, ich möchte eine Meeting-Agenda aufsetzen für einen Produktpitch mit einem Kunden. Die und die Leute sollen eingeladen werden. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Entweder du gibst die E-Mail-Adresse manuell rein. Wenn du mit den Leuten schon Korrespondenz hattest, dann sagst du, okay, such mal, keine Ahnung, den Tobias Schnitzler. Ich hatte mit dem schon Kontakt. Und dann fängt der Skill an, zuzugreifen auf dein E-Mail-System, sagt dann, okay, ich muss deine E-Mails einmal lesen, darf ich das? Dann klickst du ja und dann durchsucht er das. Und dann wird er sagen, ja, ja, ich habe Tobias Schnitzler gefunden. Ne? Das ist tobias.schnitzler@ai-power.ai. So, ne? Okay. Und so kannst du es zum Beispiel machen, dass du dir auch die E-Mail-Adressen rausfinden lässt. Ne? Oder du kannst sagen, hey, es gab damals mal ein Meeting am, 31.3. oder so. Kannst du da mal schauen. Oder du gibst es einfach rein. So. Und jetzt fängt der dann an, die Agenda zu erstellen. Gibt sie dir komplett einmal raus. Das würde ich dir auch empfehlen, im Skill zu hinterlegen, dass du sagst, okay, erst gibst du mir die Agenda raus und dann lädst du es ein. Dann screenst du die Agenda, sind die Agenda-Punkte drin. Super genial jetzt als Vorbereitung, ne? Da du es jetzt reingesprochen hast, weiß das System ja, worum geht's, was sind die Ziele für dich, was ist wichtig für dich. Jetzt hast du die Chance, das nochmal abzuändern. In der Regel schleift man das jetzt nochmal kurz und das war es dann auch schon. Ne? Und dann haben wir das Ganze erledigt und sind dann fertig. Ne? So, und das ist halt das Besondere daran. Genau. Okay, und wenn du dann die Agenda hast, dann kannst du jetzt sagen, okay, schick das Ganze ab. Und dann wird der wieder so ein Tool-Call machen, so nennt man das. Dann sagt er, okay, warte, ich formuliere noch kurz die E-Mail. Dann formuliert er jetzt die E-Mail und sagt, guck mal hier, so habe ich das, soll ich das so und so senden? Dann gibt er dir nochmal den Meeting-Titel mit, den Ort, wie zum Beispiel Microsoft Teams. Dann guckt er dir nochmal, gibt er dir alle Auflistungen der Meeting-Teilnehmer. Die hier würde ich alle einladen. Das ist die Agenda, die schreibe ich in die Notizen rein. Und du sagst einfach, jo, senden. Und dann sagt er, alles klar, bitte Erlaubnis. Du klickst auf Ja, fupp, und jetzt ist es weg. So, und jetzt hast du in 15 Minuten, hast du jetzt deinen eigenen Skill gebaut und wahrscheinlich auch also kannst du auch in Agenten sozusagen dann überführen, der eigentlich einen repetitiven möglichen Prozess hat, denn die nächsten Meetings, die du oder dein Team vorbereitet, können genau so strukturiert werden. Und was ist jetzt für dich der folgende Outcome eigentlich dabei? Der Outcome ist eigentlich folgender. Erstens, du hast mal als Geschäftsführer selber einen Skill bzw. einen Agent gebaut und hast dann Konnektoren, also externe Tools, angedockt. Du hast etwas gemacht, was dir im Alltag hilft, direkt beim ersten Mal eine Qualitätssteigerung in diese Meetings reinzubringen. Und du hast gelernt, wie schnell und einfach dir KI dabei hilft, diese Dinge auch zu erledigen. Und das ist das, was ich jetzt am Anfang des Deep Dives meinte. Es ging jetzt gar nicht so sehr um Strategie, sondern es ging um die einzige nervende Aufgabe, die du gemacht hast. Und das hast du jetzt erledigt. Und das ist super spannend. Spoiler an der Stelle, du kannst das natürlich nochmal Schritt für Schritt auf der Webseite tobias-schnitzer.com, kannst du es nochmal aufrufen. Dort sind übrigens alle Wafer-Folgen mit drin und ich packe da drunter auch immer weitere Informationen für dich rein. Kannst du dir komplett kostenfrei ziehen. Vielleicht hilft dir das ein bisschen, weil ich weiß, wenn man sich das so anhört, ist es natürlich nicht immer einfach, alles nachzuvollziehen. So, genau. Und das ist so die Form, wie man ganz einfach mit KI loslegen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten. Dann später geht es natürlich darum, auch strategisch in das Thema reinzugehen. Das hatte ich mal vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei bei mir auf dem YouTube-Channel damals veröffentlicht. Ich habe so ein Strategie-Paper gebaut, wie ich sage, okay, so gehe ich an die Bewertung von Betriebsprozessen dran. Das ist im Operation-Prozess, das ist im Backoffice, das ist Marketing, das ist Sales, ne? Und das sind immer so Dinge. Dann fängt man an, das sozusagen zu beleuchten und dann überlegt man. Aber das Wichtigste ist am Anfang, das ist das absolut Wichtigste, erstmal auch ein bisschen mutig zu sein, ein bisschen rumzuspielen und das selber zu machen und nicht immer auf die Berater da draußen zu hören. Also nichts gegen die Berater, ne? Machen ja selbst ein Stück weit Consulting. Aber es geht darum, dass du dieses Learning hast, wie einfach und wie simpel das ist. Ne? So. Und das, was ich dir jetzt erklärt habe, das kannst du zum Beispiel auch mit Tools wie Claude Code machen. Und Claude Code hilft dir natürlich dabei, dich dann durchzuführen. Und das zum Beispiel, wie ich das mittlerweile einfach mache, mach damit wirklich alles. Was meine ich damit? Ich gestalte Präsentationen, Pitch Decks. Es sind alle, ich habe Skills für Produkte. Also jedes Produkt bei uns ist ein Skill. Dort steht immer drin, was ist das Produkt, was ist der Inhalt des Produkts, was ist das Produkt nicht, was sind die Features, und dann haben wir auch ein Mapping auf den Kundennutzen darunter. Wir haben Zielgruppen-Skills, also wir wissen genau, okay, wer ist unser ICP, wir haben mehrere. Und dann geht es bei uns halt sozusagen immer weiter, auch für unser Produkt bei AI Power, die Sales Engine, ne, was ja für Vertriebsteams eine geisteskranke Opportunity ist, einfach um mehr Deals abzuschließen, haben wir auch diese ganzen Informationen sozusagen bei uns in diesem Operational AI System drin. Und Claude kann darauf einfach zugreifen. Und wenn ich sage, hey, lass uns bitte nochmal gucken, wie wir die Marketingbotschaft da und dafür machen für den ICP, dann sagt Claude, okay, ich hole mir mal den Skill der Zielgruppe, das ist der ICP, lass mich nochmal das Produktfeature gucken, lass mich nochmal Nutzen gucken, alles klar, okay, und Claude baut das nachher, ne? Also so geht's dann sehr einfach. Genau. Das Ganze kann man natürlich auch noch schneller machen in sogenannten Workflows. Hier einmal der Verweis an die Folge 5 von Wafer, also die vorherige Folge. Da habe ich einmal erklärt, wie in Claude Code diese neue Workflow-Funktion, die jetzt so seit knapp 10 Tagen online ist, funktioniert, wie man die auch nutzen kann. Wirklich total krass. Genau. Jetzt fragst du dich aber nochmal, okay, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen und ich hatte ja vorher schon so ein bisschen anmoderiert, auch mal Einordnung zu geben. Wie kann man das Ganze denn skalieren? So, das ist ja die erste Frage, weil du bist ja jetzt nicht alleine, du hast jetzt ein Team und es muss ja für alle Leute passen. Das heißt, man hofft, auf der einen Seite müssen über die Mitarbeiter auch Zugänge zu den Systemen haben. Auf der anderen Seite macht es ja Sinn, dass auch Skills, Agenten geshared werden. Jeder hat auf bestimmte Tools Zugriff oder halt auch nicht. Das muss man natürlich in einem Guardrail, also in bestimmten, ich sag mal, Definitionen festhalten. Wer hat jetzt Zugriff drauf? Und das machst du natürlich nochmal ein Level höher. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Sprechen wir bei Wafer auch nochmal drüber. Wie wir das bei uns zum Beispiel machen, würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Was ich jetzt aber noch als Einordnung geben möchte, ist, du hast wahrscheinlich schon von Tools gehört wie NNN oder Make oder vielleicht früher mal Zapier. Ne? Das sind ja klassische No-Code-Tools oder NNN schon so ein bisschen Low-Code, würde ich auch sagen. Also Make mittlerweile auch. Womit du ja Automatisierung fahren kannst. Ne? Und jetzt muss man immer unterscheiden zwischen zwei Dingen. zwischen Augmented Work, also das, was wir eben zusammen gemacht haben, so was ich als Mensch mache, wo ich die KI mir als verlängerte Werkbank nehme, die dann die Dinge für mich eigentlich umsetzt. Ich bin in der Kontrolle, ich sag, was ich will. Ich habe mir dafür Strukturen, Skills, Agents und die Tools angedockt und die KI erledigt das für mich. Das ist auch etwas, was meines Erachtens Standard heutzutage ist, also bei uns total Standard ist, weiß bei vielen Unternehmen noch nicht, aber das ist halt das, wie wir sozusagen arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es dann die kompletten Automatisierungen. Wie zum Beispiel, lass uns mal das Beispiel N&N nehmen, wo wir Workflows aufsetzen können, die nach einem ganz bestimmten Prinzip folgen. Das ist wie, stell dir vor, das ist wie eine Pipeline mit Wasser. Das Wasser wird ja immer in eine Richtung gedrückt und schießt da enorm mit Druck durch. Das Wasser kann auch links fließen, rechts fließen, geradeaus fließen, aber das Wasser wird eigentlich niemals stoppen und nach hinten fließen. Das wird es eigentlich nicht tun. Und das ist dann ein klassischer Workflow, also ein Prozess, der Step für Step funktioniert. Hier kann ich auch KI einbauen, ist aber komplexer, dauert länger. Aber bei Skalierungsprozessen macht das natürlich total Sinn. Also nehmen wir mal an, dein Geschäftsmodell wäre, Präsentationen aufzubauen oder Agendas vorzubereiten, dann könntest du das machen. Wenn du das aber halt nicht dein Tag ist, also wenn es nur mal ab und an mal eine Woche am Tag oder so vorkommt, dann würde ich es auch nicht end-to-end automatisieren. Jetzt immer die große Frage, auch bei diesen ganzen Tools, diesen ganzen Möglichkeiten, was nutze ich jetzt eigentlich für was? Ich würde sowas wie Langdoc, Cloud Code für, wie gesagt, diese Augmented Work nehmen, für die Tätigkeiten, die du tagsüber machst, Strategiepaper auswerten, mir Berichte zusammenfassen lassen, Recherchen nochmal zu machen, Wettbewerbsrecherchen oder Marktrecherchen, ne? Branchennews, Meetings aufsetzen, Agendas machen, vielleicht nochmal Mitarbeiterentwicklungspläne entwickeln, okay, wie kann ich jetzt für Mitarbeiter Dinge ausräumen, wie kann ich die Mitarbeiter verbessern oder irgendwie sowas, ne? Aber auch die einfachsten Dinge, die du eigentlich tun kannst, wo KI dich als Sparringspartner begleitet. Mit Cloud Code ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen in Richtung Workflows, sage ich mal, ganz zart rübergegangen. Du hast damit die Möglichkeit, mit diesem Agenten, der ziemlich clever ist, Dinge so einfach zu erstellen, wo du zum Beispiel für so Pitch-Decks, wo du früher, weiß ich nicht, mit zwei Leuten einen Tag dran gesessen hast, in Canva oder in PowerPoint, das machst du heute in vielleicht 10 Minuten. Und das sieht richtig gut aus. Und da ist richtig viel drin. Und du kannst immer sagen, ändere das so, ändere das so, ändere das so. Und dann wird es wirklich schnell gehen. Ne? Das heißt, das sind so Sachen, oder zum Beispiel Recherchen. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, hey, guck mal, ne? Recherchier mal, sag mal, hey, wer ist eigentlich Tobias Schnitzler? Was macht der mit KI eigentlich? Wovon redet der eigentlich? So, ne? Was ist das für eine Nase? So, dann wird Claude zum Beispiel das Ganze recherchieren. Du weißt dann mehr über mich. Ne? Wenn ich jetzt dein idealer Kunde wäre, dann wäre das halt spannend. Dann würdest du sehen, okay, Tobias hat mehrere Unternehmen früher gehabt, ist in der Eventbranche dann irgendwie auch groß geworden, hat das Unternehmen 24 geexited, hat eine Performance-Marketing-Agentur, seit 22 im KI-Ding drin, hat schon in mehreren Projekten gearbeitet, im Startup gearbeitet, hat jetzt, weiß ich nicht, AI-Power, dein Hauptprodukt ist jetzt ein Produkt, was für Vertriebsteams gebaut ist, ne, hat aber auch Educational gemacht, ist sehr aktiv auf LinkedIn, hat einen YouTube-Channel, der stiefmütterlich behandelt wird, Wafer-Podcast, ne? Also das alles würde dann recherchiert werden und wenn du jetzt im Sales arbeiten würdest, dann wäre das halt etwas, wo du früher wahrscheinlich 20 Minuten gebraucht hast, um erstmal zu checken, wer ich bin. Das machst du heute mit einer Spracheingabe, die keine 10 Sekunden dauert, lässt Claude 5 Minuten rödeln und kriegst dieses Ergebnis raus. Ne? Und das, finde ich, ist einfach die Power. Deswegen mein Appell jetzt an dich, geh wirklich ran, sei mutig, nutzt es einfach und Ohren zuklappen, mal the noise ausblenden, das, was draußen passiert. Wichtig ist natürlich, nicht die Scheuklappen aufzusetzen, aber einfach mal in Ruhe an diese Themen ranzugehen. Geh daran, teste das einfach mal aus. Hör Wafer, denn hier werde ich dir ganz viel mit Wissen an die Hand geben, wie du das wirklich machen kannst. Ne? Deswegen fang an mit der einen nervigen Aufgabe, nicht mit der kompletten Strategie, weil diese Moonshots, so nennt man das, das wird eh nicht funktionieren. Du musst als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin, als Inhaber, als jemand, der vielleicht nicht so viel mit KI macht, musst du diesen Wow-Effekt haben, so sagen, boah, krass. Guck mal auf die, ich glaube, das ist Folge 2 oder 3 damals mit Philipp noch gewesen. Da ist eine Folge, die heißt Vom CEO zum CTO. Hier beschreiben wir, was passiert, wenn du in diese Rabbit Hole reinkommst. Das ist wirklich krass. Das trifft immer mehr Leute, also im positiven Sinne, weil man richtig reingesaugt wird. Und ich glaube, wichtig ist auch, wenn man jetzt als Führungskraft agiert, dass man einfach den Ton angibt und auch das Team ermutigt und auch weiterbringt. So. Ne? Was man sagt, okay, was können wir noch machen? Was können wir besser machen? Weil bei uns zum Beispiel geht es jetzt nicht darum, um weiß ich nicht, Mitarbeiter wegzurationalisieren oder sowas, das würde ich auch dir nicht empfehlen zu tun. Ich würde überlegen, wie kannst du jetzt die Menschen einsetzen für die richtig wertvollen Aufgaben? Beziehungen aufbauen, ne, zu Events gehen, mit anderen Menschen ja, sprechen, ne, die High-Level-Aufgaben machen, den Strategie-Part machen, KI als Sparrings-Partner zu nehmen. Ne? Mach's doch so, dass du KI einfach nutzt als den Knecht, der die Aufgabe umsetzen muss, aber du bist im Driver's Seat, du hast es in der Hand und du bist auch fürs Ergebnis mitverantwortlich und du machst den ersten 10% den strategischen Part, lässt 8% die KI arbeiten und die letzten 10% schleifst du nachher. Genau. Ja, woran merkst du es, dass du auf dem richtigen Weg bist und was bei dir passt? Du hast dir eine Aufgabe gefunden, die sich wöchentlich wiederholt, die Kontext braucht und die dich absolut nervt, ne? Falle Nummer 1, nicht in Skalierung springen, ne, bevor der erste Case sitzt. Mach's einfach, wie ich es eben gesagt habe, in diesen Schritten, wie zum Beispiel in diesen E-Mail-Agenda-Case. Falle 2, nicht automatisieren ohne Kostenkontrolle. Ne, habe ich ja am Anfang gesagt. Operational AI ist ultramächtig, aber diese Kostenfalle dahinter, wenn du AI-Token und sowas andockst, ist einfach heftig. Und natürlich auch Falle 3, Konnektoren jetzt für dich als ersten User erstmal nur einmal freigeben, anstatt dauerhaften Zugriff. Ne? Behalt die Kontrolle, bleib im Seat drin, erlaub das der KI, wag dich an das Thema ran. Und dann wirst du sehen, wie das Ganze Step für Step funktioniert. Das war's heute von der Folge Wafer. Nächste Woche ein Ausblick ist der Plan, dass ich jetzt dir einen richtigen High-Level-Ansatz gebe, wo wir heute so ein bisschen eher bei den Anfängern und den, ja, fortgeschrittenen oder ja, eher anfänglichen User waren. Wenn wir nächste Woche, werde ich mal die Büchse aufmachen. Wie nutzen wir das Ganze? Wie ist unser Company AI OS aufgebaut? Warum wir einfach nur noch mit KI-Agenten arbeiten, mit Skills arbeiten? Warum wir C-Level-Agents einsetzen? Wie das Ganze funktioniert? Ich gebe einen Einblick in unseren Tool-Stack und wie wir KI nutzen. Das habe ich eher einmal an einer Mastermind gemacht. Ansonsten habe ich das noch nie zuvor wirklich geteilt. Ich glaube, einen so krassen Einblick habe ich noch nie geshared und das wird für dich bestimmt super spannend sein. Deswegen sei auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei beim Wafer Podcast. Take home für dich. Du verstehst KI nicht, indem du drüber liest oder Beratern zuhörst, sondern indem du eine einzige nervende Aufgabe in deinem Alltag mit KI einmal selbst löst. Deswegen mein Appell, fang heute an, den Rest baust du drauf auf. Liebe Grüße, bis bald, dein Tobias.